Mit 34 hatte ich den Testosteronwert eines 100-Jährigen. Ich ließ mich damals schon regelmäßig durchchecken, wie ein Typ für den Körper. Und bei einem dieser Checks passierte etwas, das mich ziemlich aufgerüttelt hat. Mein damals 69-jähriger Vater war mit dabei und wir ließen beide unseren Testosteronwert im Blut messen. Sein Ergebnis 3-mal so hoch wie meins. Ich, also damals 34 Jahre alt, damals schon 16 Jahre kontinuierliches Krafttraining mehrmals die Woche, bin Marathons gelaufen, 17 Stück an der Zahl und ich lag bei 1,01 Mikrogramm Testosteron pro Liter. Normal wäre mindestens das Dreifache, 3,5 bis sogar 12, das ist der Normalbereich. Eine der größten Ursachen war chronischer Schlafmangel. Was danach geschah und warum 8 Wochen später mein Wert fast versechsfacht war, das erzähle ich dir gleich. Willkommen bei Fitness mit Marc. Dies ist Folge 582. Ich bin Marc Maslow und heute reden wir über die am meisten unterschätzte Säule deiner Fitness. Genau, deinen Schlaf. Dabei geht's um 4 Dinge. Erstens, warum etwa ein Drittel aller Erwachsenen chronisch übermüdet durchs Leben schlurft und was das mit deinen Muskeln, deinem Hunger und deinem Stresslevel macht. Punkt 2, die 3 biologischen Faktoren, die bestimmen, ob du wie ein Murmeltier schläfst oder um 3 Uhr nachts an die Decke starrst. Drittens, einen konkreten 14-Tage-Plan, mit dem du deinen Schlaf verbessern kannst, ohne da irgendwelche teuren Geräte oder Schlaftabletten oder anderen Hokuspokus anschaffen zu müssen. Und Punkt Nummer 4, was du tun kannst, wenn du eigentlich alles richtig machst und trotzdem müde bist. Und die gute Nachricht ist, gute Schläfer werden meist nicht geboren, sondern da spielen die Rahmenbedingungen eine Rolle und die kannst du verändern, und zwar innerhalb von wenigen Wochen. Klingt gut? Dann lass uns durchstarten.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Auf seinem Esstisch stehen immer frische Blumen. Marc Maslow.
Lass mich die Geschichte vom Anfang mal zu Ende erzählen. Mit Anfang 30 war ich noch der Typ, der dachte, Schlaf sei im Wesentlichen Zeitverschwendung oder irgendwie Luxus. Damals arbeite ich noch als Ingenieur in einem großen Luftfahrtunternehmen hier in Hamburg und baue nebenbei meine Selbstständigkeit mit Marathonfitness auf. Und ich habe auch einen Traum. Ich will mich eines Tages komplett selbstständig machen. Das heißt, für mich zu der Zeit nach der Arbeit setze ich mich an den Rechner, beantworte Coaching-Anfragen, schreibe Blogartikel, plane Podcast-Folgen. Oft wache ich dann mitten in der Nacht auf und anstatt weiter zu schlafen, stehe ich auf und arbeite weiter. Und im Schnitt komme ich so auf 5 bis 6 Stunden Schlaf unter der Woche. Am Wochenende versuche ich dann das nachzuholen. Spoiler an der Stelle, das funktioniert ungefähr so gut wie eine Diät, bei der du unter der Woche komplett fastest und am Wochenende dann alles reinhaust. Ich sag's ganz ehrlich, bei mir brennt damals die Kerze von beiden Seiten ab. Und diese Blutuntersuchung mit dem Testosteronwert, das war für mich der Weckruf. Mein Vater, überhaupt kein Leistungssportler, hat 3-mal so viel Testosteron wie ich. Und plötzlich merke ich auch das, was ich unbewusst vorher schon wahrgenommen habe, die ganzen Symptome, also das Training, das stagniert, die Muskeldefinition, die verloren geht, Heißhungerattacken am Nachmittag. Und für alltägliche Erledigungen, selbst nur der Gang zum Supermarkt, brauche ich damals so viel Überwindung wie ansonsten vielleicht für einen 15-Kilometer-Lauf. Mein Arzt, und das ist damals schon der Nils Schulz-Rudenberg, der jetzt auch im medizinischen Beirat bei uns ist und hier auch schon mehrmals zu Gast war im Podcast, der verordnet mir vor allem mehr Schlaf, mehr Erholung und ein paar Änderungen im Alltag. 8 Wochen später komme ich nochmal zum Nachmessen. In der Zwischenzeit habe ich eben einiges verändert und siehe da, mein Testosteronwert hat sich fast versechsfacht. Von 1,01 auf 5,8. Ohne Medikamente, ohne Wundermittel. Einfach nur durch genug Schlaf und bisschen den Stresslevel runterfahren, den chronischen Stresslevel. Und weil ich hier auch ehrlich mit dir sein will, das war mein Fall, kein Naturgesetz. Die Studien dazu sind kleiner und uneinheitlicher als solche Vorher-Nachher-Geschichten vielleicht klingen. Was aber gesichert ist, schlechter Schlaf kann dein Testosteron in den Keller bringen. Was bisher nicht bewiesen ist, dass du mit ein bisschen mehr Schlaf gezielt dein Testosteron hochpushen kannst wie so ein Regler. Da kommen viele Faktoren zusammen und bei mir war es auch so. Der Punkt bleibt, für mich war Schlaf damals der Hebel, den ich jahrelang zuvor ignoriert hatte. Übrigens zum Thema Testosteron, kleine Exkursion an der Stelle. Mein Testosteron messe ich immer im Blut und möglichst mehrmals. Die Blutmessung ist bis heute der verlässlichste Weg, wenn du dein eigenes Level feststellen willst. Es gibt auch solche schnellen Selbsttests über den Speichel, die du online bestellen kannst. Die würde ich mit Vorsicht genießen. Und ganz grundsätzlich, eine einzelne Messung ist erstmal ja ein Anstoß, aber ist noch keine Diagnose. Du darfst dann nochmal nachmessen. Ich habe das damals so gemacht, dass ich in kurzen Abständen mehrere Messungen durchgeführt habe. Dein Arzt, der sich mit sowas auskennt, der gibt dir aber Klarheit an der Stelle. Kommen wir zurück zu meiner Geschichte. Die ist definitiv kein Einzelfall. Etwa ein Drittel aller Erwachsenen bekommt nicht die von Fachgesellschaften empfohlenen 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht. Ein ganzes Drittel. Das heißt, von 10 Leuten da draußen sind statistisch 3 gerade dabei, sich selbst zu sabotieren, ohne das wahrscheinlich zu wissen. Schlaf ist, das hat sich inzwischen auch rumgesprochen, keine verlorene Zeit, die du dir irgendwie später mal zurückholen kannst. Schlaf ist biologisch notwendig für uns, ist so fundamental wie Trinken vielleicht sogar. Wir können uns das vorstellen wie der Akku unseres Smartphones, den entleeren wir tagsüber. Da laufen Apps drauf, Prozesse rattern durch, Energie wird verbraucht. Ja, und nachts hängen wir das Smartphone an die Steckdose und am nächsten Morgen haben wir wieder die 100%. Für unseren Körper ist es so ähnlich, nur dass es kein stumpfes Aufladen ist, sondern Schlaf ist was ganz Aktives. Nachts schaltet der Körper um auf Reparatur und Wachstum. Das heißt konkret, im Tiefschlaf schüttet dein Körper den größten Schwung Wachstumshormonen des Tages aus. Bei Männern sind das rund 70% der Tagesmenge an Wachstumshormonen. Das wissen wir wissenschaftlich gesichert. Und was wir auch knallhart belegt haben, ist, dass schon eine einzige durchwachte Nacht die Rate, mit der dein Körper Muskeleiweiß aufbaut, um fast ein Fünftel absenkt. Und das ist kein einmaliger Ausrutscher. Nach 5 kurzen Nächten am Stück misst man denselben Einbruch immer und immer wieder. Und jetzt denk mal an deine letzte intensive Trainingseinheit. Deine Muskelfasern bekommen mikroskopisch kleine Risse und die wollen repariert werden. Ohne genug Schlaf schickst du deine kleinen Reparaturtrupps nach Hause, bevor die überhaupt fertig sind mit ihrer Arbeit, als würdest du eine Baustelle aufmachen und die Arbeiter dann gleich wieder heimschicken. Und was viele nicht wissen, Schlafmangel macht hungrig und zwar messbar. Das können wir ziemlich klar beobachten. Eine bekannte Erklärung dazu ist, dass die Appetithormone Leptin und Ghrelin umkippen zu eben einem Zustand, wo du mehr Appetit hast. Das ist inzwischen so ein bisschen wackeliger wissenschaftlich, als man bisher lange dachte. Neuere Studien bestätigen diese Hormonverschiebung nicht eindeutig. Was wir aber ziemlich stabil sagen können, ist, wer zu wenig schläft, ist im Schnitt rund 385 Kalorien am Tag mehr im Durchschnitt. Also fast 400 Kalorien mehr essen, ohne mehr Kalorien zu verbrauchen. Und dieses Kalorienplus, nachdem dein Körper dann schreit, sind in der Regel nicht Eiweiß mit Brokkoli, sondern es ist schnelle Energie, also Fast Food, Süßigkeiten und all diese Dinge. Dazu kommt, dass das Immunsystem im Schlaf deine Abwehr scharf stellt. Und das merken wir auch zum Beispiel, wenn du dir eine Impfung abholst und danach zu wenig schläfst, bildest du messbar weniger Antikörper. Dein Stresssystem, das Cortisol reguliert und wieder ins Gleichgewicht bringt, auch das arbeitet, während du schläfst. Und dein Gehirn stutzt nachts, das ist zumindest die führende wissenschaftliche Theorie, überflüssige Verknüpfungen zurück und räumt sich sozusagen den Schreibtisch frei für den nächsten Tag. Wir können also kurz gesagt festhalten, Schlaf ist nicht der Luxus, für den wir oder zumindest ich ihn früher gehalten habe. Schlaf ist deine Grundlage für alles, was du dir im Training und im Alltag erarbeitest. Und beim Schlaf geht's eben nicht nur ums Reparieren, Schlaf macht dich messbar besser. Das sehen wir auch im Spitzensport. So haben zum Beispiel Forscher der Universität Stanford Basketballer über mehrere Wochen einfach länger schlafen lassen, im Schnitt fast 2 Stunden mehr pro Nacht. Und die Spieler, die sprinteten danach schneller und trafen 9% mehr ihrer Würfe. Ohne nur eine einzige zusätzliche Trainingseinheit zu machen oder irgendwas daran umzustellen. Sie haben einfach mehr geschlafen. Stell dir mal vor, ein Supplement würde dir 9% mehr Leistung versprechen, gesichert. Das wäre ausverkauft. Schlaf kriegst du gratis. Falls du jetzt denkst, ja Marc, ich gehöre aber zu den Menschen, die mit weniger Schlaf auskommen, lass mich dir etwas sagen. Es gibt tatsächlich genetische Mutationen, die dazu führen, dass manche Menschen mit weniger Schlaf gesund bleiben. Die bekannteste betrifft das sogenannte DEC2-Gen. Aber diese Mutation, die ist extrem selten und betrifft weniger als 1% der Bevölkerung. Und selbst dann zeigen große Datenbanken da draußen, nicht jeder, der diese Mutation trägt, schläft tatsächlich kürzer. Was viel wahrscheinlicher ist, du hast dich an dein chronisches Schlafdefizit einfach gewöhnt. Und das ist wissenschaftlich gut untersucht. Wer 2 Wochen lang nur 6 Stunden schläft, ist am Ende so beeinträchtigt wie nach 1-2 komplett durchwachten Nächten. Merkt's aber nicht mehr. Dieses Gefühl von, oh, passt schon, ist ein ziemlich mieser Ratgeber an der Stelle. Der Wissenschaftsjournalist und Systembiologe Dr. Peter Spork, der hier auch schon mehrmals zu Gast war, der drückt das immer so aus, der Körper hat kein Sinnesorgan für Schlafmangel. Das heißt, du weißt am Ende gar nicht mehr, wie sich richtig ausgeschlafen anfühlt. Und genau in die Falle bin ich damals auch reingetappt. Ich dachte einfach jahrelang, ich käme mit 5 bis 6 Stunden aus. Heute weiß ich, 7 bis 8 Stunden brauche ich, und zwar nicht 7 bis 8 Stunden im Bett liegen, sondern 7 bis 8 Stunden tatsächlicher Schlaf. Das schaffe ich mittlerweile nicht jede Nacht, aber im Durchschnitt schon seit einigen Jahren, auch seitdem ich Vater geworden bin, aber nur, weil ich es wirklich zur Priorität gemacht habe. Und die gute Nachricht, die ich dir mitgeben möchte, ist, ich bin fest davon überzeugt, du kannst das auch, wenn du mit System vorgehst. Und das fängt erstmal an der Stelle an, bei der wir die Biologie unseres Schlafs verstehen. Um deinen Schlaf zu verbessern, hilft es, wenn du die Mechanismen dahinter für dich verstehst. Und keine Sorge, ich halte das hier praxisnah, aber ein bisschen Hintergrundwissen macht es für dich leichter, die richtigen Stellschrauben zu finden. Schlaf ist ja kein Schalter, den du abends umlegst, sondern ein 24-Stunden-Kreislauf. Das vergessen wir häufig. Schlaf beginnt eigentlich schon, wenn du morgens wach wirst. Wie du heute Nacht schläfst, beeinflusst, wie wach du morgen früh bist, was wiederum beeinflusst, wie du morgen Nacht schläfst. Dabei gibt es 3 Faktoren, die dieses System steuern. Und die kannst du dir wie 3 Regler an einem Mischpult vorstellen. Wenn alle 3 Regler im Einklang sind, schläfst du wie ein Murmeltier. Ja, und wenn einer aus dem Ruder läuft, dann wirft das gleichzeitig die anderen auch aus der Bahn. Also lass uns mal mit Faktor 1 starten. Das ist dein Schlafdruck. Also ein biologischer Hunger nach Schlaf, der sich aufbaut, je länger du wach bist. Der Hauptakteur hier heißt Adenosin. Das ist ein Nebenprodukt deiner Hirnaktivität. Und je länger du wach bist, desto mehr von diesem Adenosin sammelt sich an und desto müder wirst du. Während einer guten Nacht wird dieses Adenosin wieder abgebaut. Du wachst auf und fühlst dich erfrischt, weil dein Adenosinspeicher quasi auf Null ist. Als grobe Faustregel braucht es etwa 16 Stunden Wachsein, bis sich genug Schlafdruck für eine gute Nacht aufgebaut hat. Das ist so eine Näherung aus dem 24-Stunden-Rhythmus, also keine exakt gemessene Schwelle, aber eine gute Hausnummer. Gleichzeitig erklärt das ein Phänomen, das du vielleicht auch kennst. Du schläfst am Wochenende richtig lange aus, bis 11 Uhr fühlst dich großartig den Tag über. Ja, und abends um 10 hast du immer noch mega viel Energie und kannst nicht einschlafen. Einfache Antwort. Ja, du warst auch nur 11 Stunden wach. Nicht genug für ausreichend Schlafdruck. Und es gibt noch einen Faktor. Adenosin kann nämlich auch blockiert werden. Und weißt du auch durch was? Durch Koffein. Dein Kaffee macht dich nämlich streng genommen nicht wach, sondern er unterdrückt nur das Signal, das dir sagt, dass du müde bist. Das Adenosin, das ist trotzdem da und wartet. Und wenn das Koffein nachlässt, dann kommt die Müdigkeit mit voller Wucht. Und das bringt uns zum 2. Faktor, dein zirkadianer Rhythmus. Das ist so eine 24-Stunden-Innenuhr in deinem Körper, die steuert, wie wach du dich fühlst. Diese Uhr, die schickt tagsüber Wachsignale durch deinen Körper und hält dich gegen den steigenden Schlafdruck auf den Beinen. Ja, und dann am späten Abend schaltet sie dieses Wachsignal ab Der Schlafdruck übernimmt und du wirst müde. Klingt erstmal simpel und hat zwei Nebenwirkungen, die du bestimmt kennst. Nebenwirkung 1 ist das Mittagstief. Denn etwa 8 bis 9 Stunden nach dem Aufwachen macht das Wachsignal kurz Pause. Und dann bricht der Schlafdruck schon mal durch. In manchen Kulturen nutzt man das für eine Siesta. In unserer Kultur greift man dann eher zum dritten Espresso und nennt es Produktivität. Und Nebenwirkung Nummer 2, dieses mysteriöse Hoch am Abend. Auch das kennst du vielleicht. Du kommst todmüde von der Arbeit, könntest auf der Couch einschlafen und kurz bevor du dich ins Bett schleppst, so gegen 21 Uhr vielleicht, bist du plötzlich wieder wach und hast so einen Energieschub. Auch das ist kein Zufall. Kurz vor der üblichen Schlafenszeit dreht dein Körper das Wachsignal nochmal voll auf. Übrigens auch etwas, was wir Eltern gut kennen. Ich beobachte das fast jeden Abend auch bei meiner Tochter, wenn ich sie ins Bett bringe. Die dreht dann nochmal auf und ein paar Momente später ist, als hättest du den Schalter wieder auf Schlaf umgestellt. Das macht evolutionär übrigens sogar Sinn. Du hattest dann nämlich noch Zeit, dein Feuer zu sichern und nach Raubkatzen zu schauen. Ja, und heute heißt es einfach, um 9:30 fühlst du dich vielleicht fit, noch einen Film zu gucken oder noch eine Serie. Und eine Stunde später schnarchst du auf dem Sofa und dein Partner filmt sich dabei und stellst hoffentlich nicht ins Internet. Also, auch hier ist es gut, wenn du das erklären kannst. Wenn du abends nochmal hochfährst, dann weißt du, das ist nur kurz und es hat auch seinen Sinn. Das kannst du nutzen, um dich bettfertig zu machen. Und dann im Bett wirst du wahrscheinlich auch schnell einschlummern. Ich komme zum dritten Faktor, die Stressreaktion. Auch die spielt eine Rolle. Das ist dein dritter Joker in diesem Spiel. Wenn dein Gehirn nämlich glaubt, dass du in Gefahr bist, lässt es dich nicht einschlafen. Das ist ein Überbleibsel aus der Steinzeit. Denk an den Steinzeitmenschen, der in seiner Höhle liegt und dann draußen knackt es verdächtig und er fragt sich, war das ein Bär? Ich schaue lieber nochmal nach und plötzlich bist du hellwach und einschlafen ist unmöglich. Schlafende Steinzeitmenschen werden nun mal gefressen. Heute sind wir nicht mehr gefährdet von solchen Bären, aber heute sind es Deadlines, Beziehungsstress, kranke Eltern oder die Nachrichtenflut auf dem Handy. Und dein Körper reagiert auf diese modernen Stressoren genau wie auf den Säbelzahntiger oder den Bär vor der Höhle. Er bleibt wach. Und das war bei mir damals ein Riesenproblem. Ich lag im Bett, aber mein Kopf, der rotierte noch. Was muss ich morgen erledigen? Funktioniert meine Website? Hat jemand mir noch geschrieben? Vielleicht muss ich das schnell noch beantworten. Und mein Körper war im Bett, aber mein Nervensystem war immer noch im Büro. Diese drei Systeme, also Schlafdruck, zirkadianer Rhythmus und die Stressreaktion deines Gehirns, die bilden ein Ökosystem. Und wenn die drei im Einklang sind, dann kannst du schlafen wie ein Baby. Wenn es aber aus dem Gleichgewicht gerät und da reicht eins dieser drei Systeme zu, dann leidet alles andere mit. Lass uns das mal anschaulich machen. Hier sind drei typische Szenarien. Vielleicht kennst du eins davon. Ich habe ausgeschlafen, fühle mich aber trotzdem erschöpft. Das wäre so ein Beispiel, bei dem vermutlich dein zirkadianer Rhythmus durcheinander geraten ist. Oder ich bin müde, aber wenn ich mich hinlege, dann kreisen meine Gedanken. Das ist ein Indiz für deine Stressreaktion, die den Schlafdruck überschreibt. Oder ich schlafe am Wochenende richtig aus und Sonntagabend kann ich dann nicht einschlafen. Das ist ziemlich typisch für den dritten Fall, also dein Schlafdruck, der eben nicht genug Zeit gehabt hat, sich aufzubauen. Und übrigens auch der Grund, warum der Sonntagabend für so viele Menschen der schlimmste der Woche ist. Denn sie haben den ganzen Tag im Pyjama verbracht, fühlen sich wie ein König und um 23 Uhr liegen sie dann hellwach und fragen sich, wo das Wochenende hin ist. Das Gute ist, alle drei Faktoren kannst du beeinflussen. Und das ist genau das, was wir jetzt machen wollen. Jetzt gehen wir mal gemeinsam in die Praxis. Lass uns mal in den nächsten Minuten deinen persönlichen Schlafplan durchgehen oder entwickeln. Und zwar ganz individuell. Also ein Plan, der auf deinem Leben basiert, nicht auf irgendwelchen Idealvorstellungen. Bereit? Okay. Wenn du willst, hol dir kurz was zum Schreiben oder du kannst auch erstmal zuhören und dir nachher nochmal die wichtigsten Punkte notieren. Frage 1. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du wirklich? Wir können hier ziemlich gut vertrauen auf die Empfehlung verschiedenster Fachgesellschaften. Die liegen so bei 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht für Erwachsene. Aber auch innerhalb dieser Spanne gibt es individuelle Unterschiede. Wo liegst du? Reichen dir vielleicht die 7, 7,5 Stunden oder brauchst du, wie andere, dann 9 oder 8,5 Stunden? Und hier ist eine einfache Methode, um deine persönliche Zahl zu finden. Am besten denkst du mal an deinen letzten Urlaub. Also ein Urlaub, bei dem du wirklich entspannen konntest, keinen Wecker gestellt hast. Und nachdem du da ein paar Tage dich eingewöhnen konntest, ausschlafen konntest, schau mal hin, wie viele Stunden hast du denn geschlafen, wenn du morgens ausgeruht aufgewacht bist. Und das ist deine Zahl. Also nicht die Stunden, die du dir erlaubst oder freischaufelst, auch nicht die Stunden, die du irgendwie schaffst, sondern die Stunden, die sich dein Körper unter solchen entspannten Bedingungen wirklich holt. Und diese Zahl, die schreibst du auf. Frage 2. Wann wirst du konsequent gedacht aufstehen? Das wichtigste Signal für deine innere Uhr ist nämlich nicht, wann du ins Bett gehst, sondern wann du morgens aufstehst. Warum? Weil du durch deine Aufwachzeit steuerst, wann du morgens Licht abbekommst. Und Licht ist der stärkste Taktgeber deiner inneren Uhr. Indem du deine Aufwachzeit konstant hältst, lernt dein Körper zu diesem Zeitpunkt die Wachsignale zu starten. Du wirst also dann automatisch zu einer bestimmten Zeit müde und zu einer bestimmten Zeit wach. Und deine Aufwachzeit, die kannst du wählen. Und zwar so, wie es in dein Leben reinpasst. Wenn du eher eine Nachteule bist und auch die Möglichkeit hast, länger zu schlafen, dann ist 5 Uhr morgens vielleicht nicht die beste Entscheidung. Aber wenn du ein Frühaufsteher bist, entweder natürlich gedacht oder vielleicht auch durch die Rahmenbedingungen, die Kinder wachen auf oder du musst morgens um eine frühere Uhrzeit anfangen zu arbeiten, dann kannst du auch das nutzen. Und falls du deine Aufwachzeit drastisch ändern willst, um mehr als eine Stunde von heute auf morgen, dann ist meine Empfehlung, verschieb das lieber in kleinen Schritten. Ideal sind so etwa 30 Minuten alle 3 bis 4 Tage. Also nicht alles auf einmal, sondern schrittweise. Frage 2 ist also, was ist deine ideale Aufwachzeit? Die schreibst du auf, am besten neben deiner idealen Schlafdauer. Und jetzt kommen wir zu Frage Nummer 3. Wann gehst du abends ins Bett? Jetzt wird gerechnet. Du nimmst deine Aufwachzeit, rechnest deine benötigten Schlafstunden zurück. Zum Beispiel, du willst morgens um 6 aufstehen und brauchst 7,5 Stunden Schlaf. Dann solltest du um 22.30 Uhr nicht nur im Bett liegen, sondern auch schlafen. Je nachdem, wie schnell du einschläfst und ob du nachts vielleicht nochmal rausgehst, heißt es dann letztendlich um 22 Uhr im Bett und um 6 Uhr aufstehen und dann schaffst du deine 7,5 Stunden. Und damit komme ich zur Frage Nummer 4. Für all diejenigen, die sich vielleicht auch fragen, ja, wie soll ich das abends hinkriegen, dann ins Bett zu gehen oder vielleicht Schwierigkeiten damit haben. Was machst du denn am Abend, um diese Schlafenszeit einzuhalten? Das ist Frage Nummer 4. Da geht es um deine Abendroutine. Denn was du in den letzten 2 Stunden vor dem Schlafen machst, hat einen enormen Einfluss darauf, wie gut du dann einschläfst. Und hier ist eine gute Faustregel. So ungefähr 1 Stunde vor dem Schlafengehen ist es eine gute Idee, Aktivitäten zu meiden, die dich aufputschen. Also vielleicht die dramatischen Nachrichten lesen, Arbeitsmails, aufwühlende Gespräche. Das ist individuell, aber wenn du dich selbst beobachtest, dann merkst du, was dich wieder hochholt. Und was deine Stressreaktion aktiviert und dann dafür sorgen würde, dass du nachts wach liegst oder nicht in den Schlaf reinkommst. Umgekehrt gilt genauso, Aktivitäten zu meiden, die dich sofort einschlafen lassen. Also zum Beispiel im dunklen Wohnzimmer auf dem Sofa liegen und eine Serie schauen. Zum Beispiel für einige Menschen sorgt das dann schon dafür, dass sie dann zu früh einschlafen. Also wenn du viel zu früh vor deiner geplanten Schlafenszeit eindöst, dann würdest du auch deinen Rhythmus durcheinander bringen. Gute Aktivitäten für diese Zeit ist zum Beispiel eine Lieblingsserie schauen, aber mit Licht an und nicht im Bett. Den nächsten Tag vorzubereiten, schon mal gedanklich. Oder ein Buch lesen. Aber auch da vielleicht nicht im Bett, sondern auf der Couch. Leichte Unterhaltung. Und wenn du die letzte Folge gehört hast, dann denkst du jetzt vielleicht, Moment mal, Marc, da hast du die Lieblingsserie noch als Aufmerksamkeitsräuber beschrieben. Stimmt. Und das gilt ja auch weiter, zum mentalen Aufladen taugt sie nichts, dafür brauchst du das Grün der Natur. Und warum das so ist, das hörst du in der letzten Folge 581. Und spät am Abend hast du ein anderes Ziel. Da geht es nicht mehr darum, deinen Kopf aufzuladen, sondern darum, ihn nicht noch mehr hochzufahren. Und dafür ist eine vertraute Serie brauchbar. Eine, die du vielleicht schon kennst, nichts Aufwühlendes, keine neue Staffel mit Cliffhanger, sonst putschst du dich genau wieder auf. Und dann 30 Minuten vor dem Schlafengehen ist es Zeit für dein Runterfahren-Ritual. Also Zähne putzen, umziehen, vielleicht nochmal duschen oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin reden, Tagebuch schreiben, Sachen für morgen bereitlegen. Das Ritual selbst, das ist individuell und es ist auch fast egal. Wichtig ist, dass das Ritual konstant ist, jeden Abend gleich. Denn dein Gehirn, das lernt dadurch. Wenn ich diese Dinge mache, dann kommt gleich der Schlaf. Das ist wie beim Pavlovschen Hund, der anfängt zu sabbern, wenn die Glocke klingelt. Wir beobachten das auch bei unseren Kindern, die Eltern unter uns. Da ist es auch eine gute Idee, abends immer ein schön gleiches Schlafritual zu haben. Und dann fährt der Körper auch runter. Ein Tipp am Rande noch zum Thema blaues Licht. Ja, kurzwelliges Licht am Abend drosselt deine Melatoninausschüttung. Der Mechanismus stimmt. Aber dieser Effekt von dem blauen Licht, der wird gern übertrieben. Entscheidend ist die Gesamtmenge an Licht und die Uhrzeit, nicht allein die Farbe deines Displays oder deiner Leuchten, die du installiert hast in deiner Wohnung. Gedämpftes Licht im ganzen Raum bringt dir am Ende nämlich mehr als die teuerste Blaulichtfilterbrille für die Biohacker unter uns. Der Nachtmodus auf dem Handy, ich habe den auch auf meinem Handy, iPad und so weiter aktiviert, der schadet nicht, aber verlass dich nicht drauf. Die Lichtstärke ist das, was hier zählt. Damit komme ich zur fünften Frage. Kannst du diesen Plan, den du dir jetzt entwickelt hast, 6 von 7 Nächten pro Woche durchziehen? Und da ist es gut, wenn du ehrlich mit dir bist. Lass uns mal ja wirklich Hand aufs Herz machen. Auf einer Skala von 0 bis 10 stelle ich dir die Frage, wie sicher bist du, dass du diesen Plan die nächsten 2 Wochen wirklich durchziehen kannst? Wenn deine Antwort 9 ist oder 10, perfekt, jetzt bist du startklar, go for it. Ja, und wenn es drunter liegt, dann fragst du dich, was müsstest du ändern, um auf eine 9 zu kommen? Vielleicht geht es einfach darum, deine Schlafenszeit erstmal realistischer anzusetzen. Vielleicht brauchst du Unterstützung von deinem Partner. Vielleicht geht es auch erstmal darum, ein paar Termine abzusagen. Ich lade dich ein, dir dafür Zeit zu nehmen, schrittweise vorzugehen. Alles, was du optimierst, bringt dir einen positiven Effekt. Es muss also nicht perfekt sein. Und es muss auch nicht jede Nacht sein. Ideal sind so 6 von 7 Nächten. Und etwas, was du 6 von 7 Nächten mit 90% Wahrscheinlichkeit hinbekommst. Und einmal pro Woche, da kannst du auch eine Ausnahme machen, also eine späte Party, ein früher Sonntagmorgenslauf, ein faules Ausschlafen, all das ist okay. Was nicht okay ist, jede zweite Nacht eine Ausnahme zu machen, dann hast du kein System mehr, sondern am Ende Chaos für deinen Körper. Und dann wäre es auch kein Wunder, wenn Schlaf eben bei dir eher eine Baustelle ist. Und weil wir gerade bei konstant sind, das ist mehr als ein hübscher Spruch. In einer großen Untersuchung mit fast 61.000 Menschen sagte die Regelmäßigkeit des Schlafs die Lebenserwartung sogar besser voraus als die reine Schlafdauer. Das heißt im Klartext, auch wenn du eher am unteren Ende bist, sagen wir mal bei 7 Stunden oder vielleicht auch nur 6,5, aber du gehst jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und stehst zur gleichen Zeit auf, hast du ein besseres Ergebnis, als wenn du ein bisschen länger schläfst und dafür ständig hin und her pendelst, wann du ins Bett gehst, wann du aufstehst. Ja, wie so häufig müssen wir hier auch festhalten, das sind Beobachtungsstudien, das ist kein endgültiger Beweis, aber der Fingerzeig ist ziemlich deutlich. Regelmäßigkeit schlägt Perfektion, können wir auch beim Schlafen festhalten. Eine letzte Frage möchte ich dir noch mitgeben, Frage Nummer 6. Wer ist noch von deinem Plan betroffen? Die meisten von uns, die schlafen nun mal nicht alleine, wir haben Partner, wir haben Kinder, wir haben vielleicht 4-beinige Mitbewohner bei uns und unsere Schlafgewohnheiten beeinflussen eben auch diese Menschen und umgekehrt deren Schlafgewohnheiten unsere. Und deswegen ist es an der Stelle gut, nochmal eine Runde zu drehen, nochmal nachzudenken. Wenn du eine Stunde früher zum Beispiel als dein Partner ins Bett gehst, wie stellt ihr sicher, dass er oder sie dich nicht aufweckt? Wenn du morgens um 5 Uhr aufstehen willst und dein Kind um 6 losgeht, passt das. Ich habe das selbst erlebt. Als ich angefangen habe, früher ins Bett zu gehen, musste ich erstmal mit meiner Partnerin drüber reden. Nicht, weil sie dagegen war, sondern weil unsere Abendgewohnheiten plötzlich nicht mehr synchron waren. Die Lösung, die war ziemlich simpel in dem Fall. Wir haben einfach einen gemeinsamen Punkt gefunden und den Rest angepasst. Aber ohne das Gespräch hätte das nicht funktioniert. Deswegen ist es eine gute Idee, wenn du mit den Menschen in deinem Haushalt Kontakt aufnimmst, mit ihnen sprichst, erklärst, warum dir das wichtig ist. Ein Satz, der häufig funktioniert, ist: Boah, ich bin in letzter Zeit ziemlich müde und glaub, es liegt an meinen Schlafgewohnheiten. Ich würde gern für die nächsten 2 Wochen mal eine neue Routine ausprobieren. Kannst du mich dabei unterstützen? Wer weiß, vielleicht zieht dieser andere Mensch bei dir im Haushalt ja gleich mit. Und damit kannst du dann in die Umsetzung gehen. Für die nächsten 14 Tage. Die 6 Fragen, die hast du jetzt beantwortet. Und hier ist dein Fahrplan für die nächsten 2 Wochen. In 3 Worten, auch hier: Konstanz schlägt Perfektion. Das heißt im Detail: Punkt Nummer 1, du stehst jeden Tag zur gleichen Zeit auf. Auch am Wochenende. Das ist der wichtigste Einzelfaktor. Punkt Nummer 2, dann kommt dein Abendritual. Das führst du jeden Abend durch. Und damit wird es schneller zur Gewohnheit, als du vielleicht jetzt noch denkst. Drittens, morgens Licht tanken. Das heißt, wenn du aufstehst, entweder du öffnest die Jalousien oder du gehst raus, machst dein Frühstück, vielleicht direkt am Fenster oder wenn es warm genug ist, auf dem Balkon oder im Garten, wenn du die Möglichkeit hast. Ich setze mich zum Beispiel morgens mit meinem Espresso immer bei uns auf dem Balkon, auch im Herbst oder im Winter. Dann ziehe ich mir entsprechend was an. Ja, und wenn es in Strömen gießt, dann verschiebe ich es drinnen ans Fenster. Aber ich versuche möglichst viel Licht zu kriegen. Denn Tageslicht ist das stärkste Signal für deine innere Uhr. Und draußen, wenn du die Möglichkeit hast, wirklich rauszugehen, dann wirkt es um ein Vielfaches stärker als jede Zimmerbeleuchtung. Und Punkt Nummer 4. Gerade für die 2 Wochen notierst du dir jeden Morgen kurz 3 Dinge. Erstens, wie habe ich geschlafen? Zweitens, habe ich meinen Plan eingehalten? Und drittens, wenn nicht, was ist passiert? 2 Wochen dran zu bleiben, das ist die eigentliche Aufgabe. Und genau zu diesem Thema habe ich auch ein Buch geschrieben. Das hat den Titel Dranbleiben. Das gibt es inzwischen auch als Hörbuch, von mir selbst eingesprochen. Bekommst du überall, wo es Hörbücher gibt. Zum Beispiel bei Audible, Amazon, Apple Books, überall sonst, wo du Audiobücher bekommst. Und die Links, die findest du auch hier in der Folgenbeschreibung. Und das Begleit-PDF mit allen Trainingsplänen und Übersichten gibt's kostenlos unter dranbleiben.tools für alle Hörbuch- und Buchkäufer. Link in den Shownotes. Ja, und nach 14 Tagen machst du dann eine Bestandsaufnahme. Schläfst du innerhalb von 20 Minuten ein? Wachst du seltener nachts auf? Brauchst du vielleicht weniger Snooze-Runden am Morgen und fühlst du dich tagsüber ausgeruhter? Wenn ja, Glückwunsch, dann hast du dein System gefunden. Ja, und wenn teilweise, hey, super, du bist auf dem richtigen Weg und jetzt geht's darum, dran zu bleiben und weiter zu optimieren. Bei mir hat es tatsächlich ein paar Jahre gedauert, bis ich ein ganz gutes System für mich gefunden habe. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich arbeite immer noch dran. Die Basis steht und manchmal gibt es Tage, bei denen ich nicht rechtzeitig ins Bett komme und vielleicht morgens auch länger schlafe und dann darf ich nachjustieren. Aber die Baseline, die ist gut. Ja, und wenn du nach 14 Tagen merkst, boah, da ist aber kaum was besser als vor, auch dann keine Panik, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Meine These ist nämlich, was du misst, kannst du steuern. Und gerade das Thema mit dem Schlaf, das ist auch eine Typfrage. Ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, ohne messbares Feedback zu meiner Schlafdauer und meiner Schlafkonsistenz, hätte ich das wahrscheinlich nicht hingekriegt. Und ich würde auch nicht dranbleiben. Mir helfen dabei vor allen Dingen Tracker. Ich nutze einen Fitness-Tracker, das Whoop-Band vor allen Dingen. Ich habe auch so eine Schlafmatratze von Withings. Und hier ist mir noch wichtig, das dazu zu sagen. Mit Whoop habe ich seit einiger Zeit eine Partnerschaft. Das ändert nichts daran, dass ich es seit 2019 viele, viele Jahre auch so selbst verwendet habe und nach wie vor verwende. Und mir ist wichtig, dass du das weißt. Welches Werkzeug du verwendest, ist dabei nicht so wichtig. Die Idee dahinter ist, was du misst, kannst du besser steuern. In meinem Fall funktioniert das fast beiläufig. Ich stresse mich damit nicht. Aber ich schaue jeden Morgen ziemlich neugierig auf meinen Schlafscore und finde den Tag über fast nebenbei, fast aus dem Unterbewusstsein Lösung, um es möglicherweise 0,5% besser hinzukriegen als letzte Nacht. Und im Durchschnitt ist das genau der Effekt, den ich auch bei vielen Menschen beobachte, wenn du für dich sagst, hey, das könnte ich mir für mich auch vorstellen. Es gibt Menschen, die sich mit sowas eher stressen. Deswegen würde ich es auch nicht pauschal jedem empfehlen. Und was ich dir auch noch mitgeben möchte, die meisten Tracker liefern noch ja auf die Minute genaue Daten zu Tiefschlafphasen, zu REM-Schlafphasen für eine einzelne Nacht und denen solltest du nicht unbedingt über den Weg trauen. Die Geräte sind gut darin, Trends über Wochen zu zeigen, da sind sie häufig auch recht genau, aber manchmal verwechseln sie ruhiges Wachliegen gern mit Schlaf und überschätzen deine Schlafzeit. Deswegen, das sind gute Werte für das große Muster, nicht für die Nachkommastelle. An der Schlafkonsistenz arbeite ich immer noch, das ist momentan meine Achillesferse, aber ich weiß das zumindest, weil ich es messe und weil es mir jeden Tag, jede Nacht schwarz auf weiß vor Augen gehalten wird. Ich liebe ja diese Technik, ich habe da Spaß dran und deswegen gebe ich da auch gern Geld für aus, aber das musst du nicht. Du kannst auch einfach ein Schlaftagebuch ganz oldschool führen, morgens aufschreiben, wann bist du abends ins Bett gegangen, wann bist du aufgestanden, wie hast du dich gefühlt und nach 2 Wochen siehst du dadurch Muster. Und dann gibt es noch ein Thema, das häufig unter den Tisch fällt und wahrscheinlich so die Hälfte aller Menschen betrifft, Alkohol. Ja, ein Glas Wein am Abend kann dir dabei helfen, schneller einzuschlafen, aber das ist tatsächlich Sedierung. Es ist kein Schlaf. Und hier kommt der Haken. Alkohol stört deinen REM-Schlaf, also die Phase, in der dein Gehirn Emotionen verarbeitet und Erinnerungen festigt. Und das fängt früher an, als die meisten denken. Schon 2 Gläser am Abend verschieben und verkürzen deinen REM-Schlaf. Und je mehr es wird, desto unruhiger wird die zweite Nachthälfte. Du schläfst zwar schnell ein, aber du erholst dich schlechter. Und dann bist du am nächsten Morgen eben nicht bei 100%, sondern vielleicht bei 40%, obwohl du die ganze Nacht im Bett gelegen hast. Deswegen mein Vorschlag, wenn du diese 14 Tage dir vornimmst und eine Alkoholroutine hast, sage ich mal, regelmäßig was trinkst, dann ist meine Empfehlung, versuch mal an 14 Tagen an mindestens 4 Abenden pro Woche keinen Alkohol zu trinken. Aber vielen hilft es auch, wenn sie dann sagen, ja nicht für immer, sondern nur als Experiment für 2 Wochen, um zu schauen, was dann passiert. Viele unserer Coaching-Klienten, die waren überrascht, wie groß dann der Unterschied ist. Und damit haben wir die größten Dinge eigentlich schon abgehakt. Falls du jetzt zuhörst, das alles schon ausprobiert hast und sagst, ja, aber Marc, es bringt immer noch nicht so richtig was, ich bin immer noch müde, dann nochmal kurz ein paar Punkte, die du abklären kannst. Punkt Nummer 1, es könnte sein, dass du mehr Schlaf brauchst als gedacht. Manchmal ist die einfachste Erklärung auch die richtige. Du kannst dann deine Zeit im Bett schrittweise um 15 Minuten verlängern. Und wenn du immer noch müde bist, nochmal 15 Minuten drauf. Wenn du 30 Minuten hinzugefügt hast und sich immer noch gar nichts ändert, dann liegt es wahrscheinlich nicht an der Dauer. Dann wäre der nächste Step zu gucken, wo gibt's andere Energieräuber in deinem Leben? Gibt's andere Faktoren wie zum Beispiel Stress auf der Arbeit, Beziehungsprobleme, Trauer, Überlastung? Essen kann auch ein Thema sein. Esse ich genug abends? Esse ich vielleicht zu viel abends? Bewege ich mich tagsüber ausreichend? Manchmal liegt das Problem eben nicht beim Schlaf selbst, sondern bei der Erholung insgesamt. Schlaf ist ein Teil der Erholung, aber eben nicht alles. Die meisten Ursachen sind an der Stelle schon gefunden. Und erst wenn das nichts gebracht hätte, dann könnte eine Schlafstörung vorgelegen haben. Und das wäre ein medizinisches Thema, das ärztlicher Unterstützung bedarf. Ein solches Thema ist zum Beispiel das Thema Schlafapnoe, also die Atmung, die nachts aussetzt, manchmal dutzende Male pro Stunde. Das merkst du dann gar nicht, wachst morgens völlig gerädert auf. Das festzustellen ist ohne Hilfsmittel gar nicht so leicht. Aber es gibt Tracker, die das versuchen festzustellen. Zum Beispiel diese Schlafmatte von Withings. Die gibt dir morgens nach dem Aufwachen einen Schlafapnoe-Wert mit Ampellogik, grün, gelb oder rot. Ja, und wenn es dann häufiger im roten Bereich ist, dann weißt du, da darfst du was dran ändern. Und es gibt noch ein zweites Thema, das sogar noch häufiger vorkommt. Die Insomnie. Also wenn du seit Monaten nicht in den Schlaf findest, obwohl die Rahmenbedingungen eigentlich stimmen. Hier ist ein Stichwort, das du dir am besten für das Gespräch mit deinem Arzt merkst. Nämlich kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Die ist nämlich bei chronischen Schlafproblemen die Behandlung der ersten Wahl, nicht die Schlaftablette. Die wirkt langfristig besser und vor allem hält der Effekt an, wenn du sie absetzt. Bei Tabletten ist das nicht so. Inzwischen gibt es auch gute Programme per App. Wir sehen also schon, manchmal ist Schlaf komplex, Es gibt auch Lebenssituationen, in denen die optimale Schlafroutine auch einfach schwierig ist, wie bei frisch gebackenen Eltern mit einem Säugling zu Hause. Da ist meine Empfehlung auch aus Erfahrung, vergiss einfach mal für eine Zeit lang diese 7 Stunden am Stück. Nimm das, was du kriegen kannst, und dann weißt du einfach, das ist eine Phase, das gehört dazu. Die Schichtarbeiter unter uns, ja, da ist es ein bisschen schwieriger. Da kämpft der zirkadiane Rhythmus permanent gegen deinen Job. Das ist verdammt hart und langfristig auch ein Gesundheitsrisiko. Wenn du also in Schichten arbeitest, ist es umso wichtiger, die Faktoren zu optimieren, die du kontrollieren kannst. Also Dunkelheit beim Schlafen, feste Routinen, Lichtexposition zur richtigen Zeit. In solchen Fällen gilt auf jeden Fall, sei gnädig mit dir, tu das, was du kannst. Und sobald du auch nur einen Faktor optimierst, hast du ja schon eine Besserung. Und wenn du sie brauchst, dann hol dir Unterstützung. Und damit komme ich zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, für dich waren vielleicht ein paar Hebel dabei. Falls du zumindest sagst, hey, im Schlaf kann ich noch was optimieren. Vielleicht sagst du auch an der Stelle, hey, nee, ich bin schon ganz gut davor. In jedem Fall Glückwunsch. Wir sind fast durch und ich möchte dir noch ein paar Gedanken mitgeben. Erstens, Schlaf ist keine Belohnung, ist kein Luxus, den wir uns verdienen müssen, wenn alles andere erledigt ist, sondern Schlaf ist das Fundament, auf dem alles andere am Tag dann aufbaut. Und wenn du stärker werden willst, dann brauchst du Schlaf. Wenn du abnehmen willst, brauchst du Schlaf. Du willst produktiver am Tag sein auf deinem Job? Schlaf. Und wenn du weniger gestresst sein willst, dann hilft dir auch Schlaf. Und ich weiß, in einer Welt, in der Dauervollgas eigentlich so die Norm ist und auch irgendwo ein Orden, den wir uns an die Brust heften, da gilt Schlafen häufig als Faulheit oder als, ja, die Gelegenheit hätte ich auch gern, die du hättest. Das klingt irgendwie fast subversiv, aber die Richtung, die ist doch klar. Menschen, die ausreichend schlafen, sind im Schnitt gesünder, sie sind leistungsfähiger und natürlich, nur durch Schlaf wird keiner zum Weltmeister, aber schlechter Schlaf zieht dich zuverlässig nach unten. Auf meine eigene Reise habe ich dich ein bisschen mitgenommen. Ich dachte einfach früher, es gäbe keine Belastbarkeitsgrenzen außer die in meinem eigenen Kopf. Diese Einstellung, die habe ich mir damals während meiner Offizierausbildung bei der Bundeswehr angeeignet. Mein Motto war damals, wenn du das nur willst, dann geht das auch. Und ich habe seitdem viel über meinen Körper gelernt, durch das, was ich durchgemacht habe. Heute weiß ich, aus dem Körper lässt sich nicht beliebig viel Leistung rausquetschen. Du brauchst Belastung, du brauchst aber auch Entlastung. Und zum Thema Schlaf hast du jetzt einen kleinen Plan mitgegeben, 14 Tage, 6 Fragen, die du dir beantworten solltest, die du vielleicht auch schon beantwortet hast. Ein Abendritual, eine feste Aufwachzeit. Alles, was du jetzt noch tun brauchst, ist loszulegen. Und dann dran zu bleiben. Nicht perfekt, aber kontinuierlich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir Schlaf gut. Oh, eine Sache noch zum Schluss. Die nächsten 4 Folgen, die laufen hier anders ab als sonst. Ich mache eine kurze Pause von der Produktion und du bekommst stattdessen 4 Folgen aus dem Archiv, die ich ganz bewusst für dich rausgesucht habe. Jede dieser Folgen bekommt von mir eine frische Einordnung und jede hat einen bewussten Grund, warum sie in dieser Auswahl gelandet ist. Es geht um Fettabbau und Muskelaufbau, um die ehrliche Antwort auf die Frage, ob beides gleichzeitig geht. Es geht um ein Modell, das deinen Blick auf Bewegung verändert und deinem Rücken richtig gut tut. Es geht um kleine Routinen, die bei mir wirklich was verändert haben. Und zum Schluss geht es auch darum, wie du dein Cardio-Training so steuerst, dass du ausdauernder wirst, ohne dabei auszubrennen. Wenn du schon länger zuhörst, länger dabei bist, ist das eine gute Gelegenheit, das ein oder andere nochmal aufzufrischen. Und falls du jemanden kennst, der gerade erst loslegt, diese 4 Folgen sind ein ziemlich guter Einstieg. Darfst du gerne weiterleiten. Und danach bin ich wieder zurück mit 9 Folgen. Und ich starte mit einer Frau, die mit ihrem ersten Buch Millionen von Menschen erreicht hat und die sich in ihrem neuen Buch den ganzen Körper vornimmt. Genau, Julia Enders ist zu Gast und darauf kannst du dich schon mal freuen. Und damit wünsche ich dir alles Gute und bis ganz bald bei einer neuen Folge.
V
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.